Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schön, dass wir auch an diesem Abend wieder zusammen sein können und weiter in der Offenbarung lesen können. Es gibt ein Buch mit dem Titel Frauen und andere Katastrophen. Es gibt auch ein Buch mit dem Titel Männer und andere Katastrophen. Das gefällt mir nicht ganz so. Aber mir geht es nicht um das Thema Frauen, die vielleicht Katastrophen anrichten können, sondern es geht mir um die Katastrophen, von denen wir fast täglich in den Nachrichten hören und schreckliche Bilder sehen. Da gibt es die gesellschaftlichen Katastrophen, Krieg, Hungersnot, wirtschaftliche Katastrophen, Finanzkrisen, es gibt nukleare Katastrophen, es gibt Seuchen, Chemiekatastrophen, datennetzbezogene Katastrophen, in der Schifffahrt gibt es Katastrophen, im Flugverkehr. Ach, man könnte die Reihe fortsetzen, Katastrophen über Katastrophen. Die Liste ist lang. Und die Definition für Katastrophe lautet, eine Katastrophe ist ein unerwartetes Ereignis, bei dem zahlreiche Menschen getötet oder verletzt werden. Die Ereignisse, die zu Katastrophen führen können, sind vielfältiger Natur. Das ist die Definition für Katastrophe laut Interpol. Eine Katastrophe kann auch von einem persönlichen Notfall, kann örtliche Auswirkungen haben über Schadensfälle hin bis zu einer großflächigen Zerstörung des Lebens. Also bei Erdbeben oder auch bei Pandemien kann also viel Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen werden bis hin zum Untergang ganzer Gesellschaften. Dieser Begriff Katastrophe stammt aus dem griechischen Katastrophe und meint den Untergang, die Zerstörung, einen Sturz oder ein Ereignis. Diese Vorsilbe Kata verstärkt im Grunde das Unglück, diesen Begriff. Das ist eine ganz besonders starke Zerstörung, so könnte man es sagen. Im Neuen Testament kommt das Substantiv Katastrophe nur zweimal vor. Einmal im 2. Timotheus 2, Vers 14, daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verderben, die zuhören. Und für Verderben steht Katastrophe. Habt ihr das auch schon erlebt, dass manche Diskussionen, manche Wortgefechte eine einzige Katastrophe sind? Man kommt nicht weiter. Ein großes Dilemma. Und dann gibt es diesen Begriff noch in 2. Petrus 2, Vers 6. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang, Katastrophe, verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen sollen. Sodom und Gomorra als warnende Beispiele für Gottlosigkeit und das nachfolgende Gericht. Also damit macht Gott allen nachfolgenden Generationen klar, unmissverständlich deutlich, das gottlose Leben zieht unweigerlich das Gericht nach sich. Und damit sind wir beim Thema für diesen Abend, es ist schon genannt worden, die Erde reif für das Gericht. Ehe die letzten 7 Gerichte Gottes, die noch ausstehen, macht Gott seiner Gemeinde ja die Zusage, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Ich erinnere nochmal an gestern, da geht es um den Zion als Zufluchtsort. Da geht es um die Zählung als Trostzahl und die Kennzeichnung. Gott kennzeichnet seine Leute als sein Eigentum. Ich tue noch mal ganz kurz zurückblenden und verweise noch einmal auf die 144.000. In Kapitel 7 haben wir schon einmal darüber nachgedacht. Dort wird die 144.000 mit den 12 Stämmen zusammengesehen. Es waren 144.000 Menschen aus allen Stämmen Israels. Man muss wissen, es handelt sich hier nicht um die historische Größe der Stämme Israels. Denn es wird zum Beispiel Dan und Ephraim in dieser Liste nicht genannt. Dafür werden Levi und Josef genannt, die aber keinen Landanteil hatten. Und deshalb meine ich, handelt es sich eben nicht schlechthin um die historische Größe der 12 Stämme Israels, sondern es ist eine geistliche Größe, die im Grunde auf die Gemeinde hinzielt. Also das, was man im Neuen Testament dann auch bei Paulus immer wieder findet, dass er betont, wir als Heiden Christen, die aus den Nationen zum Glauben gekommen sind, wir sind in den Wurzelstock Israels eingepfropft, aber wir gehören dann zusammen. Oder der Epheserbrief dann, Christus, der am Kreuz durch sein Sterben aus beiden Trennungen. Und liebe Brüder und Schwestern, man kann sich die Trennung zwischen Juden und Heiden nicht scharf genug vorstellen. Also für einen Jude war es undenkbar, mit den Heiden, das waren die Hunde, das waren die Unreinen, irgendwie zusammenzukommen. Und dann geschieht in der Gemeinde Jesu das Wunder, Judenchristen und Heidenchristen kommen zusammen. Und deshalb ist für mich das neutestamentliche Verständnis von Gemeinde immer in dieser Ganzheit zu sehen. Es sind die, die aus dem Juden, aus dem Volk Gottes und aus den Nationen zusammengekommen sind. Eben die erkauft sind. Das ist dann für mich im Kapitel 14, wo wir gestern drüber gesprochen haben, die 144.000, die aus allen Völkern der Erde freigekauft sind, durch das Blut des Lammes. Und hier wird einfach dieser Gedanke, es geht nur um Israel, gesprengt. Es kommen alle dazu. Und deshalb, ich hatte es gestern nochmal gesagt, ist diese 144.000 keine Zählzahl, sondern für mich eine Trostzahl. Zusammengesetzt aus 12 mal 12 mal 1000. Und damit also das Bild für die Gemeinde. Was zumindest noch erwähnenswert ist, wenn im Kapitel 7 von Israel die Rede ist, dann muss man bedenken, dass Israel in der damaligen Zeit dieser Name ein Ehrenname für die Gemeinde war. In Jakobus 1, Vers 1 finden wir die Formulierung, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme in der Zerstreuung. Hier ist nicht an Israel gedacht, sondern an die zerstreute Gemeinde, an die Christen, die irgendwo im Römischen Reich verstreut waren. Also Israel war damals so eine Bezeichnung für das Urchristentum, ein Ehrenname, die Gemeinde aus Juden und Heiden. Vielleicht das nochmal so nachgeschoben, aber ich weiß, es gibt hier unterschiedliche Ansätze und Meinungen. Ich sehe gerne die Gemeinde als das Ganze aus Juden und aus den Nationen, die dort dazu gehören. Auf alle Fälle, sie tragen das Zeichen ihres Gottes. Sie sind versiegelt und damit als Eigentum gekennzeichnet. Und dass das den vorgeschalteten Gerichten, dass es noch einmal so betont wird, das macht ja deutlich, ihr kommt auch durch diese schlimmen Gerichte hindurch. Eben wenn Christen sich fragen, wie soll das denn mal alles werden, wenn das über uns hereinbricht und wir noch auf dieser Erde sind. Da sagt Gott, ihr müsst keine Angst haben, ihr seid in meiner Hand. Schauen wir uns einmal den heutigen Text an, aus Offenbarung 14, die Verse 14 bis 20. Lese ich zunächst mal. Dann sah ich eine leuchtend weiße Wolke, auf der jemand saß, der wie der Menschensohn aussah. Er trug eine goldene Krone und auf dem Kopf und hielt eine scharfe Sichel in der Hand. Ein Engel kam aus dem Tempel im Himmel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu. Mach dich mit deiner Sichel an die Arbeit und bring die Ernte ein. Die Zeit dafür ist gekommen. Die Erde ist reif für die Ernte. Da ließ der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde gleiten und die Erde wurde abgeerntet. Nun kam aus dem Tempel im Himmel ein anderer Engel. Auch er hatte ein Erntewerkzeug bei sich, ein scharfes Winsermesser. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her. Es war der Engel, dem das Feuer unterstellt war. Mit lauter Stimme rief er dem, der das Winsermesser in der Hand hielt, zu: Mach dich mit deinem scharfen Winsermesser an die Arbeit und ernte die Trauben vom Weinberg der Erde. Sie sind reif. Da ließ der Engel sein Messer durch den Weinberg der Erde fahren und erntete ihn ab. Die Früchte warf er in eine riesige Weinpresse außerhalb der Stadt, die Weinpresse von Gottes furchtbarem Zorn. Als die Trauben gekeltert wurden, schoss der Strom von Blut aus der Presse, der den Pferden bis an die Zügel reichte und 1600 Stadien weit floss. In den beiden letzten Bildern dieses Kapitels 14 geht es um die Weizenernte und um die Weinlese. Das sind also diese beiden Bilder, die hier vorkommen, die Weizenernte und die Weinlese. Und beide Bilder beschreiben das Gericht, dieses letzte Gericht. Und es ist klar zu erkennen, wer hier der Richter ist. Der Messias selber kommt als endzeitlicher Richter. So hat ihn schon Daniel gesehen, auf einer Wolke, der Menschensohn, Jesus Christus. Und Jesus weist in Johannes 5, Vers 27 darauf hin, der Vater hat ihm, dem Sohn, die Macht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Darum geht es hier. Der Menschensohn hält Gericht. Bei seiner Himmelfahrt wurde Jesus den Blicken seiner Jünger entzogen und in die unsichtbare Welt Gottes aufgenommen. Bei seiner Wiederkunft tritt er aus der Unsichtbarkeit heraus, präsentiert sich also der Welt als der Messias. Hier in einer überirdischen weißen Wolke, fast so wie ein Thron. Das ist Symbol für seine Macht und Herrlichkeit. Dieser wiederkommende Jesus ist also der Sieger. Er ist wirklich der Herr über alle Herren. Und wenn ihr nochmal so ins Kapitel 13 zurückdenkt, dort wollten sich andere als Herren präsentieren. Und jetzt wird klar und deutlich, es gibt nur diesen einen Herrn und Sieger, Jesus Christus. Und die goldene Krone ist ebenfalls Zeichen seiner Herrschaft, seines Sieges, seiner Macht. Jetzt trägt er nicht mehr die Dornenkrone. Die Zeit ist vorbei. Die gnadenvolle Heilszeit geht zu Ende. Liebe, die Türen Gottes offen. Irgendwann ist auch Gnadenzeit zu Ende. Jetzt ist das Ende der Gnadenzeit, weil die Erntezeit beginnt. Das ist also jetzt dieses neue Bild. Und Erntezeit hat zwei Schwerpunkte. In der Erntezeit, wenn der Messias kommt, werden die Menschen in Gottes Königreich gesammelt, die an Jesus glauben, die sich ihm anvertraut haben. Die werden in Gottes Reich gesammelt. Und das Sammeln der Gottlosen geschieht dann zum Gericht. Da wären die Bibelstellen auch Matthäus 9 oder auch Matthäus 13, wo das noch einmal dann deutlich wird. Also es geht am Ende um ein Einsammeln, aber an verschiedenen Orten. Die einen werden gesammelt zur Herrlichkeit im Reich Gottes und die anderen zum ewigen Verderben. Jesus hat die Hülle seiner Niedrigkeit abgelegt. Das kleine Kind, der Mann am Kreuz, die Niedrigkeit, das hat er auf sich genommen, um uns zu erretten. Und jetzt zeigt er aller Welt, dass er alle Macht Fülle hat. Jetzt bringt er nicht mehr seine Gnade, sondern sein Gericht. Drei Engel treten dabei als Erntehelfer auf. Der erste Engel wendet sich an Christus. Ein Engel kam aus dem Tempel im Himmel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme, also dem Messias zu: Mach dich mit deiner Sichel an die Arbeit und bring die Ernte ein. Die Zeit ist dafür gekommen. Jesus selber bringt seine Ernte ein. Jesus selber holt seine Gemeinde heim nach Hause. Ist sie doch die Frucht seines Todes? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das hat Jesus getan. Passionszeit, Karfreitag. Jesus wird in die Erde gelegt als Weizenkorn. Und dort stirbt er, bringt dann viel Frucht. Wir, die wir heute hier sitzen, sind Frucht dieses Sterbens. Und diese Früchte sammelt Jesus ein. Das ist seine große Ernte. Hoffentlich sind wir dabei, wenn Jesus erntet, dass du und ich mit eingesammelt werden in sein Reich. Die Gemeinde wird nach Hause gebracht, im Bild der Ernte in die himmlische Scheune. Mit wenigen Worten wird hier übrigens die Entrückung angedeutet, auch wenn sie nicht näher beschrieben wird. Aber das ist im Grunde das, die Christen werden eingesammelt. Der Klang der Sichel ist ein froher Klang. Hier wird nicht vernichtet, hier wird nicht verdorben, hier wird nicht kaputt gemacht. Hier wird nach Hause gebracht. Und deshalb ist Erntezeit auch Freudenzeit. Wer ernten kann, der kann sich freuen. Und ich glaube, das ist einfach mal ein anderes Bild auch, das hier in der Offenbarung gebraucht wird. Sonst wird die Freudenzeit ausgedrückt im Bild der Hochzeit. Braut und Bräutigam, welche Freude, sie kommen zusammen. Und hier ist die Erntezeit, ebenfalls viel Grund zur Freude. Die Ernte führt Christus selber aus. Er lässt es sich, hat das Bild schon angedeutet, nach Hause zu führen, heimzuholen. Das ist das Bild von der Weizenernte. Das Bild von der Weinlese ist ganz anders. Hier ist von einem Gerichtsengel die Rede. Und die Weinernte ist ein schmerzliches Bild. Da wird getreten. Da werden Trauben kaputt gemacht. Da fließt roter Traubensaft im Bild also des Blutes. In den beiden Bildern werden Weizen und Spreu getrennt. Die Verhältnisse werden umgekehrt. Die einst verfolgte, verschmähte und verachtete Gemeinde, die kommt zu Ehren. Und die, die Jesus nicht haben wollten, die erfahren seinen furchtbaren Zorn. Die Stolzen, die Gottlosen, die Feinde der Gemeinde werden vernichtet. Hat das mit dem barmherzigen Gott noch etwas zu tun? Vielleicht haben Menschen immer wieder die Barmherzigkeit Gottes mit Füßen getreten. Und jetzt müssen sie erleben, wie sie im Gericht getreten werden, wie sie jetzt vernichtet werden. Hier handelt der gerechte Gott und nichts in diesem Gericht wird irgendwie einen Hauch von Unrecht haben. Also wenn wir daran festhalten, dass es einen heiligen und gerechten Gott gibt, meint ihr denn, dass es dann im letzten Gericht irgendeine Ungereimtheit geben kann, wo jemand hintreten kann und sagen, lieber Gott, also das, was du mir hier vorwirfst, das stimmt nicht. Wir werden nach dem gerichtet, was in den Büchern steht. Das sind auch Aussagen in der Offenbarung. Und da ist wirklich alles schwarz auf weiß festgehalten. Und nach diesen Fakten werden wir gerichtet. Und wir werden nach dem gerichtet, ob wir Jesus vertraut haben. Wer an mich glaubt, sagt, Jesus kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist unser ganzer Trost. Das ist unsere ganze Hoffnung. Und daran möchte ich mich einfach festhalten. Ich möchte meine ganze Hoffnung allein auf diese Gnade setzen. Also diese Erntezeit, die uns hier geschildert wird, mache dich, ein weiterer Engel kam vom Altar her, es war der Engel, dem das Feuer unterstellt war, Feuer, das Bild fürs Gericht. Mit lauter Stimme rief er dem, der das Winsermesser in der Hand hat, zu, mach dich mit deinem scharfen Winsermesser an die Arbeit, ernte die Trauben vom Weinberg der Erde, sie sind reif. Ich möchte nochmal an das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen erinnern, Matthäus 13. Es ist für mich immer wieder etwas Unbegreifliches, warum es das Böse doch immer dieser Welt gibt. Hätte das nicht schon lange ausgerissen werden können? Und im Gleichnis wollen das ja diese Arbeiter von dem Bauer. Wir fangen gleich an und reisen raus. Und da sagt Jesus, macht mal langsam. Stellt euch vor, wir müssten das Böse oder wir könnten das Böse in dieser Welt mit ausreißen. Müssten wir nicht an uns an den eigenen Haaren mit ausreißen? Gehören wir nicht genauso zu dieser bösen Welt? Und deshalb sagt Jesus, lasst beides miteinander reifen, wachsen. Und am Ende, das ist dieser Punkt hier in der Offenbarung, am Ende, dann wird getrennt, dann wird gesammelt und dann wird die Spreu vom Weizen getrennt. dann wird diese Kälter des Gerichts getreten. Unser Leben hat Auswirkungen, das vergessen viele Menschen. Viele denken, leben einfach so drauf los. Mal sehen, wie es kommt. Nein, das, was wir tun, hat Auswirkungen für eine ganze Ewigkeit. Und deshalb gilt dieses geistliche Gesetz, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir sind selber verantwortlich. Und die Ernte steht dann also für das Ende der Welt. Es ist bei diesem Gericht von einem gewaltigen Blutstrom die Rede. Eine Länge von 1600 Stadien, das sind rund 300 Kilometer. Damals etwa die Entfernung von Dan bis Beersheba in Israel. Und die 1600 ist auch eine Art Sinnzahl. Sie setzt sich aus 4 mal 4 mal 1000 zusammen. Und 4 ist die Zahl der 4 Himmelsrichtungen. Damit wird deutlich, das Gericht ist flächendeckend. Es ist total und ein umfassendes Erd- und Endgericht. Hier geht es nicht nur um regionale Bezüge, dass Sachsen gerichtet wird oder Bayern noch dazu kommt, Europa. Das ist weltweit. Das ist dieses letzte Gericht. Total, umfassend und flächendeckend. Diese Vision beschreibt also in schockierender Weise das Gericht Gottes. Und liebe Brüder und Schwestern, die Menschheit sündigt das Gericht einfach herbei. Durch alle Sünde und Schuld. Sünde ist nicht so eine Harmlosigkeit. Die Punkte in Flensburg kriegt man eventuell wieder los. Und der Diabetiker, der gesündigt hat, weil er nur doch ein Stück Schwarzwälder Torte gegessen hat, wenn er sich arg zusammenreißt, kriegt er seinen Zuckerspiegel wieder in den Griff. Aber die Sünde, um die es in der Bibel geht, die können wir nicht einfach durch eine besondere Diät wegkriegen. Da kann ich mich noch so anstrengen. Sünde ist nie etwas Harmloses. Diese Auflehnung gegen Gott bringt. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Das zahlt die Sünde aus. Das ist dann das, was wir bar auf die Hand bekommen. Und weil unser Leben diese Konsequenz hat, unser Sein auf dieser Erde, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns zum Glauben rufen lassen, dass wir aus der Vergebung Jesu leben. Nur so müssen wir das letzte Gericht nicht fürchten. Der Prophet Joel greift schon auf dieses Bild oder bringt dieses Bild schon in Joel 4, Vers 13. Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kälter ist voll. Die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Auch das Böse muss am Ende ausreifen. Es muss sich als Böses darstellen. Und dann wird es gerichtet. Wir erhalten einen Hinweis am Schluss des Kapitels, dass es außerhalb der Stadt geschieht. Die Früchte warf er in eine riesige Weinpresse außerhalb der Stadt, draußen vor der Stadt. Draußen vor der Stadt geschah am Karfreitag vor über 2000 Jahren auch ein Gericht. Der Sohn Gottes wurde draußen vor den Toren Jerusalems gerichtet auf dem Hügel Golgatha. Dort hat Gott alle Schuld auf ihn gelegt und er hat es getragen. Also unser Heiland, unser Herr Jesus Christus, ließ sich dort hinrichten, trug das Gericht, damit wir am Ende frei ausgehen können. Gnade des Lammes, die uns jetzt noch angeboten wird, auch an diesem Abend. Oder wir müssen einmal den zukünftigen Zorn Gottes fürchten. Es gibt hier keinen Mittelweg. Das ist das, was uns erwartet. Wir lesen einmal weiter. Ich nehme aus Kapitel 15 noch die Verse 1 bis 8 dazu. Mit Kapitel 15 beginnen also jetzt diese letzten und endgültigen Gerichte Gottes. Daraufhin sah ich am Himmel von Neuem etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles. Es war eine furchterregende Erscheinung. Sieben Engel, deren Auftrag es war, die sieben letzten Plagen über die Erde hereinbrechen zu lassen. Erst wenn diese Plagen vorüber sind, ist das Gericht, das Gott in seinem Furcht hat, zum Abschluss gekommen. Nochmal auch zum Verständnis der Offenbarung. Es werden Dinge manchmal angedeutet, also das Gericht, ne, Kapitel 14, und dann wird noch einmal in Einzelheiten dieses Gericht auch beschrieben, auch was dann an Einzeldingen folgt. Mit den Schalengerichten enden dann diese drei Gerichtsreihen. Ich weise nochmal darauf hin, es sind drei Gerichtsreihen von je sieben Gerichten. Also die Warnung, die Gott der Welt gibt, ist nicht nur einmal, sondern es wird wirklich dreimal werden diese Gerichtsreihen genannt in unterschiedlicher Stärke. Ich glaube, das hat etwas mit dem dreimal heiligen Gott zu tun. Was er sagt, das geschieht, auch im Gericht. Und dass es jeweils sieben sind, auch das Gericht wird in einer Vollkommenheit abgeschlossen. Auch da bleibt kein offener Rest. Und mit diesen Schalengerichten kommen jetzt die Gerichte Gottes zum Abschluss. Es ist noch einmal Warnung an die Welt. Alle Gerichte Gottes lassen noch Raum, die Welt wirklich noch warnen. Es ist noch einmal so ein großes Warnschild, was Gott aufstellt. Leider muss man dann sagen, und das finden wir dann auch in diesen Gerichten, leider lässt der Mensch sich nicht zur Umkehr bewegen, sondern es verstärkt die Abkehr. Die sieben Engel, die also die sieben letzten Plagen bringen, kommen aus dem Heiligtum. Daraufhin sah ich am Himmel vom Neuen etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles. Es war eine furchterregende Erscheinung. Sieben Engel, deren Auftrag es war, die sieben letzten Plagen über die Erde hereinbrechen zu lassen. Das ist also dieses Gericht, das angekündigt wird, das von Gott ausgeht. In allen drei Gerichtsabschnitten wird der Mensch, seine Umgebung und seine Lebensverhältnisse vom Zorn Gottes getroffen. Also jetzt, wie gesagt, dieser letzte Abschnitt der Gerichte. Ich lese mal weiter. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vor mich zu sein schien. An seinem Ufer sah ich die stehen, die siegreich aus dem Kampf mit dem Tier hervorgegangen waren. Alle, die sein Standbild nicht angebetet hatten und sich die Zahl seines Namens nicht hatten anbringen lassen, und sangen nun das Lied des Lammes, jenes Lied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte. Johannes sieht hier etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Von diesem gläsernen Meer war schon einmal in Kapitel 4 die Rede. Und dieses gläserne Meer gehört zur Thronumgebung Gottes. Vielleicht gläsern deshalb, dort ist alles klar, rein und offen. Da gibt es kein Gemauschel, da gibt es keine Korruption in Gottes Nähe. Da ist alles klar und durchsichtig. Dieses gläserne Meer ist auch ein Stück Gegenbild zu dem sonst aufgewühlten Meer. Auch dem aufgewühlten Völkermeer. Hier sind alle Wellen zur Ruhe gekommen. Hier ist jeder Sturm gestillt. Das Feuer ist auch wieder Ausdruck von Gottes richterlicher Herrlichkeit. Mit diesem Feuer entgeht nichts. Und an diesem Ort stehen die Überwinder. Alle, die siegreich aus dem Kampf mit dem Tier hervorgegangen sind. Seine Forderung, das Tier anzubeten, die Gläubigen sind der nicht nachgekommen. Sie haben sich standhaft widersetzt, vor dem Standbild niederzufallen. Aus dieser geistlichen Finsternis, aus der Unruhe auf der Erde sind sie gekommen. Sie haben jetzt sind in ihrer Heimat angelangt. Gott hat die Sieger an diesen Ort gebracht. Und hier können wir an die Begebenheit aus Israels Zeit denken, als sie durch das Rote Meer und die Wüste ins verheißene Land gebracht wurden. Auch Gott hat sein Volk an das sichere Ufer damals gebracht. Sie wurden verfolgt, sie wurden bekämpft. Gott hat sie geistlich bewahrt. Und das gilt, denke ich, auch für uns als Gemeinde. Wir werden geistlich bewahrt. Es kann sein, es kostet uns mal das Leben, unser Glaube. Aber geistlich bewahrt bleiben heißt, dass wir treu bei Jesus bleiben. Und die Israeliten sangen ja dann am anderen Ufer sozusagen, am Roten Meer, dann ein Siegeslied. Auch hier geht es um ein neues Lied. Jesus, das Lamm, wird besungen. Das Lied des Lammes. Es wird uns der Text dann noch mal kurz genannt, aber der Inhalt dieses Siegesliedes ist die Erlösung Jesu. Und das klingt an dann in den weiteren Versen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Groß und wunderbar, das Erlösungswerk Gottes. Können wir noch darüber staunen? Dieses Erlösungswerk, groß und wunderbar. Ich hatte heute, als ich zu euch raufgefahren bin, nach Dorfchemnitz so im Auto plötzlich den Gedanken, ich dachte, da darf ich nun das Wort Gottes anderen weitersagen. Das habe ich schon, das mache ich über 30 Jahre, aber da kam mir doch mal so ins Bewusstsein, was für ein Geschenk das auch ist, dass ich das Wort Gottes, diese Botschaft vom Sieger, vom Erlöser Jesu anderen weitersagen darf. Ich hätte mich auch zu Hause aufs Sofa setzen können. Kennt ihr meinen Rentner da sein gießen? Aber da ist mir das heute noch mal so bewusst geworden. Ich dachte, Klaus, das geht gar nicht. Du kannst nicht einfach die Beine hochlegen. Du hast die beste Botschaft, die es zu verkündigen gibt. Und das hat mich irgendwie so selber irgendwie neu getroffen und froh gemacht, dass ich diese Botschaft von unserer Erlösung und Errettung durch Jesus Christus weitersagen kann. Dass wir dem Lamm vertrauen können und dass wir wirklich in besten Händen sind. Also dieses Wunder der Erlösung, das uns im Blut Jesu geschenkt ist. Und das macht uns zu tapferen Überwindern. Nur wirklich im Bleiben bei Jesus werden wir auch alle endzeitlichen Krisen durchstehen. Am Ende steht dann wirklich unantastbar Gott da, er allein. Niemand wird ihn mehr widerstehen können. Das kommt auch in dem Ausdruck, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen. Es werden einmal sich alle Knie beugen müssen. Gut, wer es jetzt schon freiwillig tut. Wer jetzt freiwillig vor seinem Herrn knien kann, ihm danken, loben und bitten kann. Aber wer das nicht freiwillig tut, wird irgendwann in die Knie gezwungen. Alle Völker werden dann sich Gott stellen müssen und ihn anbeten müssen. Dieser Kniefall zeigt am Ende die Huldigung. Keiner kann sich ihm widersetzen. Ich lese mal die Verse 5 bis 8 weiter. Danach sah ich, wie sich der Tempel im Himmel öffnete, das heilige Zelt, und wie die sieben Engel herauskamen, die sieben Plagen über die Erde hereinbrechen lassen sollten. Sie waren in reines, strahlend weißes Leinen gekleidet und trugen ein breites, goldenes Band um die Brust. Eines der vier lebendigen Wesen reichte den sieben Engeln sieben goldene Schalen, die mit dem furchtbaren Zorn Gottes gefüllt waren, dem Zorn dessen, der in alle Ewigkeit lebt. Der ganze Tempel füllte sich mit Rauch, weil die Herrlichkeit Gottes und seine Macht gegenwärtig waren. Und niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen vorüber waren, mit denen die sieben Engel das Gericht Gottes vollstreckten. Die Endzeitgerichte gehen von der Wohnstätte Gottes aus. Wir werden das dann Gott nicht mehr seinem Segen freien Lauf, sondern seinem Zorn. Und wo sein Zorn nicht mehr verkündigt wird, wo nicht mehr Gnade und Gericht, Gesetz und Evangelium verkündigt werden, wird Christentum zur religiösen Schauspielerei. Es ist fatal für eine Verkündigung, die nur noch die Liebe Gottes einseitig verkündigt. Ja, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, wie Luther gesagt hat. Das ist er. Aber er ist auch gerecht und heilig. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne den Fürsprecher Jesus Christus zu haben. Die Engel sind mit reinem, hellem Leinen angetan, goldene Gürtel um ihre Brust. Sie sind priesterlich gekleidet. Also als Priester Gottes erfüllen sie auch diese Gerichtsbotschaft. Gottesdienst ist nicht nur die Verkündigung der Liebe Gottes, sondern auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und der alttestamentliche Priester wusste etwas von dieser Heiligkeit Gottes. Und deshalb diese tiefe Ehrfurcht auch. Auch die goldenen Schalen im Tempel wurden sie ebenfalls mitgebraucht, sind Zeichen priesterlichen Dienstes. Im Tempel am Altar geschah immer das Blutausgießen zur Versöhnung. Deshalb wurden am Altar dort Schalen mit Blut ausgegossen. Zeichen des Lebens. Die jetzt ausgegossenen Schalen, die dann kommen, sind nicht mehr Zeichen des Lebens, sondern Zeichen des Todes. Nicht mit Blut, sondern mit Glut sind die Schalen der sieben Engel gefüllt. Sie sind voll von der Glut des Zornes Gottes. Ihr lieben Geschwister, der Gottesdienst muss nicht immer schön sein. Die Predigt muss nicht immer runtergehen wie Öl. Und wir dürfen deshalb in der Verkündigung den heiligen und zornigen Gott nicht ausblenden. Wir müssen es Menschen zumuten, dass sie erschrecken noch über ihre Schuld und Sünde. Und wir können uns auch angesichts unserer Lage keine Theologie der Harmlosigkeit leisten, wo im Grunde alles nicht so schlimm ist. Ah, es wird schon wieder. Nein, es ist schlimm, wenn man als Sünder vor Gott stehen muss und keinen Fürsprecher hat. Das ist die schlimmste Katastrophe, die uns widerfahren kann. Und deshalb geht es nicht nur in der Predigt um religiöse Bedürfnisse zu befriedigen, sondern es geht immer zutiefst um dieses Gerettetwerden von dem letzten ewigen Tod und Verlorengehen. Oder so, wie es Spitta in einem Lied geschrieben hat, Wort des Lebens, lautere Quelle. Eine Hölle offenbarst du, aber auch ein Himmelreich. Furchtbar schreckest du den Sünder aus der dumpfen, trägen Ruhe. Doch mit Liebe deckst du wieder jedes Büßers Fehle zu. Einen Richter lehrst du fürchten, der mit rechter Waage wägt. Doch auch einen Vater lieben, der mit Langmut alles trägt. Ich glaube, es gehört zur Verkündung der Liebe und dem Zorn Gottes. Die Gnade und das Gericht, Gesetz und Evangelium. Dem verstockten Volk Israel muss Jesaja verkündigen, um meines Namens willen halte ich lange meinen Zorn zurück. Und das, was ich lange zurückhalte, bedeutet aber auch, irgendwann wird es nicht mehr zurückgehalten. Irgendwann lässt Gott auch seinem Zorn freien Lauf. Sieben Siegelgerichte gab es vorneweg, sieben Trompetengerichte, so werden sie bezeichnet, oder Posaunengerichte. Gott hat seinen Zorn zurückgehalten, immer und immer wieder. Aber irgendwann, und jetzt ist dieser Punkt da, wo nichts mehr zurückgehalten wird. Jetzt ist es an der Zeit, ohne Verzögerung. Und das wird dann deutlich auch in dem Bild der Schalen. Wenn einmal eine Schale angekippt ist und die Glut läuft oder die Flüssigkeit, dann ist nichts mehr zurückzunehmen. Dann kehrt nichts mehr in die Schale zurück. Und dieses letzte Gericht, das wird uns dann im Kapitel 16 geschildert. Gott ist jetzt für alles andere unzugänglich. Ich will noch mal kurz zurückblenden. Vers 8. Und niemand konnte den Tempel betreten. Es gibt keine Verbindung, keinen priesterlichen Dienst mehr zum Tempel hin. Dieser Ort ist jetzt verwehrt. Adolf Bohl hat es so geschrieben in seiner Auslegung der Offenbarung, Gott ist jetzt für alles andere unzugänglich. Wer ihn bitten möchte, von seinem Vorhaben abzustehen, wird nicht mehr vorgelassen. In der Zeit der Gnade können wir Fürbitte über Fürbitte tun und Gott wird hören, da bin ich sicher. Aber liebe Geschwister, es kommt ein Punkt, wo wir nicht mehr den Tempel betreten können, wo wirklich die Tür zu ist und wo wir Gott nicht mehr umstimmen können, doch nochmal ein Auge zuzudrücken und gnädig zu sein. Also bevor diese ungetrübte Siegesfeier über Sünde, Tod und Teufel in Gottes Herrlichkeit Gottes zum Abschluss kommen, stellt euch vor, es gäbe kein Gericht. Was wäre denn mit all den Worten, die Gott vom Gericht hat ankündigen lassen, auch im Alten Testament, durch die Propheten? Wie oft musste Gott sein Volk Israel richten, wieder zurechtbringen? Das waren noch nicht die letzten Gerichte. Immer wieder hat er gnädig gerichtet, dass das Volk zurückkommt. Und das tut er, denke ich, heute noch. Er richtet noch gnädig seine Gemeinde aus. Er will uns wieder zurechtbringen. Aber wenn dieser Punkt dann erreicht ist, diese wirklich letzten Gerichte, und wenn Gott selber zum Gericht kommt, dann sind alle Messen gelesen. Dann gibt es keinen Zutritt mehr zum Tempel. Dann können wir Gott nicht mehr bitten, von seinem Vorhaben abzulassen. Aber schön ist, dass jetzt noch die angenehme Zeit ist, dass wir im Heute der Gnade noch leben. Und das macht mir wieder Mut und Freude, das zu verkündigen. Aber ich will, wie gesagt, ich will das Gericht nicht verschweigen. Aber es ist heute noch die angenehme Zeit und die lasst uns nutzen, dass wir immer wieder, wo es nötig ist, unser Leben vor Gott in Ordnung bringen, dass dieser Tag, der Tag des Herrn, wie er genannt wird, wirklich für uns ein Freudentag wird in der Herrlichkeit. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, das sind schon gewaltige Bilder, die uns hier vor Augen gestellt werden. Ja, und manchmal regt sich da auch ein gewisser Widerstand, wenn wir bedenken, dass du einmal so ein Gericht halten wirst. Aber es wird ja ein total gerechtes Gericht sein. Dieses Gericht trifft ja keine Unschuldslämmer, sondern es ergeht über die, die sich in ihrer Sünde festgebissen haben, die sich haben einfach nicht rufen lassen und die dann mit dieser Konsequenz, mit diesen Folgen leben müssen. Und die tiefe Tragik liegt darin, dass das nicht mehr enden wird, dass nichts mehr gut zu machen ist. Herr Jesus, jetzt ist noch die Zeit der Gnade und da danken wir dir. Hilf uns allen miteinander, dass wir deshalb unser Leben vor dir bedenken und dass wir Dinge, die zu ordnen sind, wirklich auch ordnen, damit wir einmal dich als einen gnädigen Richter vorfinden und damit wir wissen, wir sind vom Tod zum Leben durchgedrungen, weil wir im Glauben an dir festgehalten haben. So können wir uns nur deiner gnädigen Hand anbefehlen. Amen.